Und täglich grüßt der Kontostand. Wie viel, ich muss anders fragen, harte Frage zum Anfang für euch. Was verdienst du? Das ist, wenn wir über Geld reden, finde ich, eine der zentralen Fragen. Was verdienst du? Und mir fällt da sofort mein Kontoauszug ein. Und wenn ich mir den anschaue, dann kommen mir, diverse Gefühle und Gedanken. Ich weiß nicht, wie deine sind. Vielleicht, hat es wieder irgendwie gereicht. Oder, nicht so ganz, schon wieder überzogen. Oder was soll ich eigentlich mit dem ganzen Geld machen, was ich da rumliegen habe? Ich weiß es gar nicht. Vielleicht so ein Schulterklopfen. Das habe ich mir verdient. Endlich sieht es mal ordentlich aus. Was verdienst du? Verdienst du genug, um das Leben, das du leben möchtest, auch leben zu können? Mir geht es bei dieser Frage nicht um konkrete Zahlen, sondern um das, was hinter dem Verdienen spricht. Über die Zahlen redet man ja, darf man ja auch gar nicht reden. Da will ich auch gar nichts zu sagen. Aber mir geht es um dieses Prinzip Verdienen. Vielleicht denkst du, wenn du dir deinen Kontoauszug anschaust, eigentlich verdiene ich mehr, als ich verdiene. Also, weißt du, verstehst du? Ja, ist krass, ne? Dieses Wort im Deutschen, das ist interessant, finde ich, dass wir das Wort Verdienen dafür benutzen, um zu sagen, wir sind es wert, so und so viel Geld zu bekommen. Oder unsere Arbeit ist es zumindest wert, dass wir so und so viel Geld bekommen. Das ist eine interessante Wortverwandtschaft. Und das mit dem Verdienen ist eigentlich ein ziemlich einfaches Prinzip. Ich tausche meinen Arbeitseinsatz gegen Geld. Und mit diesem Geld kann ich dann wieder tauschen. Dann kann ich irgendwie Waren dafür bekommen oder zum Beispiel auch Sicherheit, Status. Und was mir gehört, das habe ich mir verdient. Also vieles von dem, was bei mir zu Hause ist, dafür habe ich hart gearbeitet, viel Zeit investiert, es mir erspart, Kraft reingesteckt. Ich habe Geld investiert und dafür Waren bekommen. Tauschlogik für Anfänger. Das ist meins, was da zu Hause steht. Und jetzt hätte ich gern so ein großes Meins hinter mir stehen. Ist wirklich so, ja? Wahnsinn. Das ist meins. Und dann gibt es ja so eine Logik, die sagt, jeder kriegt, was er verdient. Das ist so das liberale Credo, das jahrhundertelang den amerikanischen Traum gefüttert hat, vom Tellerwäscher zum Millionär. Jeder kriegt, was er verdient, wie er sich einsetzt. Aber ich glaube, dass dieses Credo auch tagtäglich in Frage gestellt wird oder sogar widerlegt wird. Ein Kind, das unter Umständen aufwächst, die nicht den Namen Kindheit verdienen. Das in eine Schule geht, die eigentlich nicht das Label Bildung verdient. Das Eltern und Freunde hat, die es eigentlich nicht verdienen, so genannt zu werden. Kann man von diesem Kind dann am Schluss noch sagen, dass es sich nicht verdient hat, in der deutschen Gesellschaft Fuß zu fassen? Jeder kriegt, was er verdient, ist eine ziemlich eindimensionale Logik. Die Frage, was Menschen verdienen, das mir völlig klar steht im Zentrum zwischen zwei eigentlich ganzen Gesellschaftssystemen. Ich möchte heute keine politische oder wirtschaftliche Theorie vorstellen und mich für gegen den Liberalismus, für den Kommunismus aussprechen, da lasse ich die Finger von. Aber ich möchte einfach nur sagen, unser kapitalistisches System ist eindimensional, weil es darum geht, was jemand verdient, als ob diese Person so im luftleeren Raum leben würde. Unser System ist eindimensional. Eine Einbahnstraße, die eigentlich nur fragt, was verdiene ich? Und deswegen möchte ich eine zweite Dimension daneben stellen. Dem will ich nicht. Ich habe hier 5 Euro. Wer kann 5 Euro gebrauchen? Markus hat sich als erstes gemeldet, tut mir leid. Hier, schenke ich dir. Okay, danke. Das ist interessant, dass du das sagst. Danke, Markus. Ich wollte jetzt eigentlich sagen, kein Problem, darfst du gerne behalten. Du wirst dich bestimmt bei nächster Gelegenheit zu revanchieren wissen. Und jetzt hast du mir schon versprochen, dass ich besseres Essen bekomme. Also könnte man sagen, das passt. Ich habe es dir gegeben, das ist deins, 5 Euro, geschenkt. Aber ist es wirklich einfach so deins? Ich möchte euch eine Geschichte von mir erzählen. Ich habe mich zu einem großen Kongress angemeldet und der war eigentlich sehr teuer, aber es gab die Möglichkeit, dass man vorher die Pakete mit den ganzen Teilnehmerunterlagen zusammenpackt. Das war so eine Tagesaktion. Ich habe gesagt, ich mache das, dafür komme ich kostenlos zu dem Kongress. In der Zeit war aber unfassbar viel los und Caro und ich haben uns gedacht, eigentlich kann man diesen Kongress auch lassen und einfach nur gediegen was zu zweit machen. Das Problem war nur, ich habe mich ja angemeldet, um die Pakete zu packen. Aber an dem Tag hätte ich dann auch keine Zeit gehabt. Das wär so zusammengegangen. Und ein Freund von mir hat gesagt, alles klar, Marco, ich setze mich einen Tag für dich hin und pack diese Pakete für dich. Und irgendwie habe ich gedacht, wow. Aber ich habe auch gedacht, wow. Der setzt sich einen Tag lang für mich hin. Das kann ich kaum annehmen. Das war ein Samstag in unserer Bachelorarbeitsphase und er würde einfach nur Briefe packen. Und ich habe gemerkt, mir fällt es verdammt schwer, das anzunehmen, weil ich das Gefühl hatte, ich muss ihm doch irgendwie was zurückgeben. Und was kann ich ihm denn zurückgeben? Also dafür entweder muss ich ihm 200 Euro geben für die ganze Zeit, die er da gearbeitet hat. Also wie kann ich ihm das zurückgeben? Es kam mir so vor, als ob ich das kaum annehmen kann, weil ich das Gefühl hatte, da stehe ich mir ewig in der Schuld. Ach du meine Fresse. Obwohl er das gar nicht so gesagt hat. Es war einfach so ein großes Geschenk. Geschenke funktionieren ja bei uns nach dem Muster, ich gebe etwas, damit du mir auch was gibst. Und der französische Philosoph Derrida hat das so ein bisschen analysiert und hat gesagt, dass wir Geschenke in unsere Tauschlogik und unser Tauschsystem eingefügt haben und dass sie einfach so nach dem ich gebe, damit du gibst, System funktionieren. Aber er hat gemeint, eigentlich ist das ein Witz. Eigentlich ist es total korrumpiert, weil Geschenke was ganz anderes sind. Geschenke bedeuten, dass ich dir was gebe, damit du es hast. So, das ist ein Geschenk. Das ist die Definition von einem Geschenk, dass man nichts dafür zurück will, dass es kein Tauschhandel ist. Aber ich denke, viele von euch kennen diesen Gedanken, wenn man sich überlegt, was man demjenigen jetzt zum Geburtstag schenkt. Was hat er mir nochmal geschenkt? Das war bestimmt 15 Euro wert. Oh, scheiße. Ich muss was für 15 Euro kaufen. Oder du kriegst was geschenkt und denkst dir, bitte, was ich für den investiert habe, das ist doch, ja, bei Geschenken geht es darum, jemanden einfach was zu geben und nichts zurückzuerwarten. Und ich stelle einfach mal die These auf, es fällt uns schwer, wirklich zu schenken und Geschenke zu bekommen. Weil wir sehr in dieser Verdienstlogik, dass ich mir etwas verdiene oder dass der andere es sich verdient hat, dass es wert ist, dass ich ihm das gebe, weil wir da drin so feststecken. Und ich glaube, dass Gott uns radikal herausfordert, diese Verdienstlogik zu überdenken, in Frage zu stellen, vielleicht sogar zu teilen, zu überwerfen. Alles, wovon du lebst, Atem, Geschenk. Der Boden unter den Füßen, Geschenk. Na gut, wir müssen ein bisschen dafür bezahlen. Ich gebe es zu. Deine Gesundheit, Geschenk. Bildungssystem, Geschenk. Menschen, die dich lieben und unterstützen, Geschenk. Alles, wovon du lebst, ist ein Geschenk, kannst du nicht selbst schaffen. Und dann sagt Gott, in 5. Mose 8 steht das, hüte dich davor, deinen Gott zu vergessen. Du könntest sonst sagen in deinem Herzen, meine Kräfte und meine Hände Stärke haben mir diesen Reichtum gewonnen. sondern gedenke an den Herrn, deinen Gott, denn er ist, der dir Kräfte gibt, Reichtum zu gewinnen, auf das er hielte seinen Bund, den er deinen Vätern geschworen hat, so wie es heute ist. Hüte dich davor, deinen Gott zu vergessen, sodass du sagen könntest, meine Kräfte und meine Hände Stärke haben sich das verdient. Und dann setzt er noch einen drauf. Psalm 24 steht, dem Herrn gehört die Erde mit allem, was sie erfüllt. Gott, Jahwe, gehört alles hier. Alles. Der erste Gedanke, der mir dazu kommt, irgendwie, Alter, Gott ist ganz schön kleinkariert. Also, was meinst du damit? Dir gehört alles und so? Also wirklich? Ich glaube, um das zu verstehen, müssen wir ein bisschen weiter zurück in der Geschichte gehen, an den Anfang. Noch vor den Anfang. Da haben wir Gott. In sich Beziehung. Vater, Sohn, Heiliger Geist. Diese drei, die leben zusammen, bevor es diese Zeit überhaupt gab, in einer Beziehung. Und diesen drei Kreativköpfen ist ihr exklusiver Club nicht genug. Sie sagen, wir wollen mehr. Wir wollen dieses Leben mit anderen teilen. Und so erschaffen sie eine Welt. Und die ist nicht kleinkariert, sondern eine Explosion von Schönheit und Kreativität. Sie sparen nicht, sondern schaffen gleich mal ein riesengroßes Universum, wo keiner weiß, wann es eigentlich endlich aufhört. Also nicht zeitlich, sondern räumlich. Nicht zeitlich, sondern räumlich, nicht falsch verstehen. Der Grund aller Wirklichkeit, von all dem, was wir sehen, ist diese Bewegung der drei, diese Beziehung der drei, eine Beziehung der Großzügigkeit, dass sie sagen, wir drei sind uns nicht genug. Wir möchten nicht alleine bleiben, wir möchten das mit anderen teilen. Das ist der Grund dafür, dass es hier irgendwas überhaupt gibt. Das ist der Grund aller Wirklichkeit, ist dieser Kreislauf der Großzügigkeit. Dass sie drei sich selbst begrenzen und etwas anderes schaffen, damit auch anderes leben kann, damit auch wir leben können. Und in der Geschichte geht es dann so weiter, dass die Menschen eigentlich ganz glücklich sind zu leben, zumindest manche, aber auch sagen, ja, eigentlich möchte ich dieses Leben nicht mit dir teilen, Gott, das ist meins. Und ich möchte es auch nicht mit den anderen Leuten teilen, zumindest nur mit wenigen. Und es ist meins. Und Gottes Reaktion darauf ist, dass er seinen Traum davon, das Leben mit den Menschen zu teilen, nicht aufgibt. Sondern dass er der Welt nachgeht, sogar in sie hineingeht und sich selbst an diese Welt verschenkt. Das heißt, er gibt sich bedingungslos in sie rein. Das ist die Geschichte, die dahinter steht, wenn er sagt, dem Herrn gehört die Erde mit allem, was sie erfüllt. Er hat sie gemacht, um sie mit uns zu teilen. Diese Großzügigkeit steckt dahinter. Und sein Angebot ist, macht in dieser Bewegung der Großzügigkeit mit, macht in diesem Kreislauf mit, steigt er ein, verschenkt euch. Damit werdet ihr Teil von dem, was das Leben wirklich ausmacht. Was in seinem Grund das Leben ausmacht. Denn alles, was ihr habt, ist eh nur geliehen. Ihr seid nicht Eigentümer, sondern ihr seid Verwalter von allem, was ihr habt. Du bist nicht der Eigentümer, sondern du bist Verwalter von allem, was du dir verdient hast. Und Leute, die sich in der Bibel auskennen, die denken da bei solchen Fragen relativ schnell an diese 10%-Regel, den Zehnten geben, nennt man das. Und ich kenne die auch schon immer weiß ich, dass man das irgendwie machen soll, aber jetzt in der Predigtvorbereitung wollte ich es nochmal wissen, wollte wissen, wo kommt es eigentlich her und warum und wie ist das? Ich möchte es mit euch teilen, was ich da herausgefunden habe. Also Gott, dieser Jahwe, hat sein Volk aus Ägypten befreit. Das heißt, er hat sie aus der Hand eines Unterdrückers, der die Leute klein gehalten hat und schuften ließ, nur damit er ja, gut dasteht, damit er genug hat. Aus dieser Hand hat er sie befreit. Und als er sie in die Freiheit geführt hat, gibt er ihnen Regeln, damit sie selbst nicht wieder so ein System etablieren, in dem die einen die anderen unterdrücken. Und darin kommt auch vor, gebt 10% eurer Naturalien. Ja, was eigentlich? Was machen wir jetzt mit den 10%? Da kommen dann unterschiedliche Lösungen auf den Tisch. Das ist interessant. Die erste hat mich überrascht, wusste ich gar nicht. Man kann, eine Regel ist, 10% von dem ganzen Jahresertrag, das heißt von Korn, von Tieren oder sowas, und geht einmal damit im Jahr nach Jerusalem. Um was zu machen? Um das da zusammen zu essen. Du nimmst dein eigenes Zeug, gehst nach Jerusalem, 10% davon und isst das. Großartig. Dann gibt es eine andere Formation davon. Nehmt 10% von dem und gebt es an die Armen, die sich selbst nicht verdienen können, die in dem System keinen Fuß fassen können. Und es gibt noch was Drittes, nehmt 10% von eurem Ertrag und gebt es an die Leviten. Das sind nämlich die, die den ganzen Tag im Tempel sind, oder die Priester für das Volk. Ich bin den ganzen Tag auch im Tempel zum Beispiel. Genau, Micha. Ja. Und so, es ist gar nicht so deutlich, wie man diese einzelnen Prozentzahlen zusammenzurechnen hat. Also das mit den Armen steht da, macht es alle 3 Jahre. Manche Theologen sagen also, dass man da ungefähr auf die 10% kommt und das in bestimmten Rhythmen abgibt. Andere sagen, eigentlich muss man das aufrechnen. Am Schluss gibt der Durchschnittsjude eigentlich 27% im Jahr. Also es ist gar nicht so einfach. Es ist gar nicht so einfach. Aber ich finde vor allem das Essen zusammen in Jerusalem irgendwie so tief symbolisch. Denn sie geben das, was sie von Gott bekommen haben, an Gott zurück, um es dann wieder selbst aus seiner Hand dankbar nehmen zu können. So funktioniert es mit dem Zehnten. Sie geben das, was sie haben, an Gott zurück und er verteilt es zum Beispiel wieder an die Armen, an die Leviten, an die, die es brauchen. Gut, fragen wir uns, was passiert dann im Neuen Testament? Im Neuen Testament weiß jemand, was im Neuen Testament über den Zehnten steht? Das steht da, aber da steht, glaube ich, nichts vom Zehnten. Da steht auch nichts vom Zehnten. Es steht im ganzen Neuen Testament zumindest nicht an die Christen die Aufforderung, 10% von ihrem Ertrag zu geben. Es steht nur was. Ja. Können wir heute Abend Party machen mit dem ganzen Geld, was da jetzt zusammenkommt? Nicht. Wir müssen uns konzentrieren. Also, es kommt insofern vor, dass die Pharisäer 10% ihres Ertrags abgeben, aber dass es ein Pharisäer so macht, um vor den anderen gut dazustehen. Und Jesus sagt, eigentlich geht es dir hier um was Falsches. In anderem reichen Jüngling begegnet Jesus und sagt, hey, du hängst dich so sehr an dein Reichtum, du setzt all deine Hoffnung auf den, du musst alles abgeben. Du musst, das ist nochmal eine andere Dimension. Und so gibt es aber diese konkrete Regel, findest du im Neuen Testament nicht an uns Christen. Wie also damit umgehen? Und ich glaube, dass wir dabei Paulus fündig werden. Der schreibt etwas an die Gemeinden in Korinth. Und die bittet er darum, dass sie mit ihrem Geld eine andere Gemeinde, die gerade Not leidet, unterstützen. Ihr könnt den Text mitlesen. Da steht jetzt, ihr habt doch alles im Überfluss. Glaube, die Fähigkeit zu reden, Erkenntnis, uneingeschränkte Einsatzfreude und die gegenseitige Liebe, die wir in euch geweckt haben. Dieser Überfluss soll auch bei eurer Beteiligung an diesem Hilfswerk zum Ausdruck kommen. Ich sage das nicht als Befehl. Ich erzähle euch vielmehr von der Einsatzfreude anderer, um zu prüfen, ob eure Liebe echt ist. Ja, der Paulus. Davor feiert er nämlich eine Gemeinde aus Mazedonien, die so unglaublich viel Geld gegeben hat, obwohl sie gar nicht so viel hatten. Und dann, ja, schreibt er solche Sätze. Also, was wir daraus lernen können, ist, glaube ich, erstens, es geht nicht nur ums Geld. Du bist Verwalter von allem, was du bekommen hast. Er redet hier von Erkenntnis, von Glaube, von Liebe. Und die Frage ist, wie kannst du das, was du bekommen hast, für andere einsetzen? Wie kannst du das, was du hast an Talenten, Zeit, Kraft, wie kannst du das einsetzen und mit anderen teilen? Es geht nicht nur ums Geld, aber es geht auch ums Geld. Die Freundschaft hört ja bekanntlich beim Geld auf. Das weiß auch Paulus. Deswegen sagt er, die anderen brauchen eure Hilfe. Und wie echt eure Liebe ist, wird sich daran zeigen, ob ihr ihnen auch was gebt von euren Moneten. Ist sie so echt, dass sie etwas von dem, was ihr verdient habt, was ihr euch erarbeitet habt, von dem, was ihr verdient habt, dass ihr es den anderen, dass ihr es mit ihnen teilen könnt. Und ich glaube, das ist ein Punkt, den wir uns fragen lassen müssen, weil es das Geld, das wir uns selbst verdient haben, das weiterzugehen, da trifft Paulus schon einen wunden Punkt, glaube ich. Und dann sagt er, ich sage euch das nicht als Befehl. Ich sage euch das nicht als Befehl, nicht als Gesetz. Es ist kein Gesetz für dich, 10% deines Einkommens zu spenden. Dieses Gesetz für dich gibt es so nicht. Ich würde so sagen, es geht nicht um Prozente, sondern es geht um Potenziale. Nicht um Prozente, sondern um Potenziale, um das, was du geben kannst. Rede mit Gott darüber. Er hat dir doch all das gegeben an Kraft, an Zeit, an Talenten, an Geld und du bist der Verwalter von all dem. Dann rede mit deinem Gott auch über das Geld und frag ihn, was du hast mir das anvertraut, was kann ich damit machen? Wo sind Leute, die es brauchen? Wie kann ich es weitergeben? Wo gibt es Menschen in deinem Leben, die deine Hilfe brauchen? Mit Zeit, aber auch mit Geld, mit Skills. Wo gibt es vielleicht Organisationen, die deine Hilfe brauchen? Wir als Subzone leben davon, dass die Leute, die sich hier mit der Gemeinde identifizieren, dass sie auch ihr Geld mit der Gemeinde teilen. Dass sie auch Zeit, Kraft, Gaben einsetzen, aber auch einen Teil ihres Geldes. Das Ganze hier läuft so ein bisschen ähnlich wie im Alten Testament. Du hast eben gesagt, ja, der Priester im Tempel, das bin ich. Ja, ich bin nicht so oft im Tempel, muss ich sagen. Aber um das Ganze hier am Laufen zu halten, brauchen wir es, dass ihr, die ihr euch, wenn ihr euch mit dieser Gemeinde identifiziert, dass ihr einen Teil dafür mit der Gemeinde teilt. Davon leben wir. Und Paulus schreibt dann weiter, wenn der gute Wille vorhanden ist, ist jede Gabe willkommen. Ihr Wert bemisst sich an dem, was jemand besitzt, nicht an dem, was er nicht besitzt. Ihr sollt ja nicht selbst in Not geraten, wenn ihr anderen helft, sondern es geht um einen gerechten Ausgleich. Ihr sollt nicht selbst in Not geraten, wenn ihr anderen helft. Das finde ich nett. Also ich habe manchmal das Gefühl, dass ich eigentlich selbst absolut in Not geraten müsste, um anderen zu helfen. Aber Gott sagt, es geht um einen gerechten Ausgleich. Was von dem könnt ihr geben, weil ihr es nicht unbedingt braucht? Aber was von dem dürft ihr auch einfach behalten? Und da setzt ihr die Regel, ihr Wert bemisst sich an dem, was jemand besitzt, nicht an dem, was er nicht besitzt. Das ist pure Logik. Ist aber wahrscheinlich so zu verstehen, dass wir keine konkreten Maßstäbe setzen müssen. So viel muss es auf jeden Fall sein. Sondern dass es von jeder Person zu Person unterschiedlich sein darf, wie viel er mit anderen teilen kann. Und zu guter Letzt sagt er dann, jeder soll so viel geben, wie er sich selbst vorgenommen hat. Er soll es nicht widerwillig tun und auch nicht, weil er sich dazu gezwungen fühlt. Denn wer fröhlich gibt, den liebt Gott. Puh. Wer fröhlich gibt, den liebt Gott. Einen fröhlichen Geber hat Gott liebt. Wer kennt dieses Lied? Einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Das finde ich den, ich fand es immer den manipulativsten Geldeinsackspruch, den ich je gehört habe. Also wenn, man müsste einfach mal die Kollekte rumlaufen lassen und die ganze Zeit dabei das Lied singen und immer weiter die Kollekte rumlaufen. Ich stelle mir das einfach nur mal so vor. Das ist wohl wirklich der manipulativste Spruch, weil er für mich immer so als Dunkelfolie dahinter liegt und da eigentlich steht, und wer nicht fröhlich gibt, den hat er nämlich nicht lieb. So ist es. Allerdings muss ich ja sagen, dass es gerade eine christliche Grundwahrheit ist, dass Gott den Menschen liebt, auch wenn er erstmal nichts zu geben hat. Und die bleibt wohl auch in dem Fall bestehen. Nicht nur wohl, sondern ganz sicher. Deswegen kann das so schon mal im Vorhinein nicht stimmen. Ich glaube, dass es vielmehr so gemeint ist, dass Gott es liebt, wenn Menschen in seine Bewegung, in seinen Kreislauf der Großzügigkeit mit einsteigen. Wenn Menschen entdecken, wie viel Freude es wirklich macht, sich von dem zu lösen, an das man sich so sehr klammert und denkt, dass man es unbedingt braucht, und merken, dass, wie gut es tut, das Leben mit anderen zu teilen, zu empfangen und zu geben. Ich glaube, dass es ihm darum geht, dass er es liebt, wenn Leute das entdecken, dass das eigentlich der Grund der Wirklichkeit ist. Und ich glaube, dass wir oft so in unserer Verdienstlogik feststecken, dass wir uns kaum vorstellen können, dass es wirklich schön sein könnte, was man hat, abzugeben. Dass es wirklich schön sein könnte, dass man sich darüber freuen könnte, das mit anderen freigebig zu teilen. Und Paulus redet hier ja von echter Freude. Er sagt ja, nicht widerwillig und auch nicht dazu gezwungen. Aber ich glaube, dass wir manchmal erwarten, dass wir einfach diese Freude erst wirklich fühlen müssen, tief in unserem Herzen, bevor wir unsere Zeit, unser Geld mit anderen teilen können. Und da denke ich, dass wir von den Juden lernen können, weil die nicht, theoretisch nicht so drauf waren, dass sie erst gesagt haben, ich muss etwas erst ganz tief fühlen, bevor ich es mache, sondern sie haben eher andersrum gedacht. Sie haben gesagt, ich mache erst was und dann werde ich auch fühlen, dass es wirklich gut ist. In dem Fall würde ich sagen, um zu erfahren, dass es wirklich, wirklich gut ist, mit anderen zu teilen, muss ich erst machen, weil es in meiner Logik einfach keinen Sinn macht. Und deswegen empfehle ich euch, wie gesagt, sprecht mit Gott darüber, zu überlegen, wie viel könnt oder wollt ihr regelmäßig abgeben an andere Menschen, an Gemeinden, an Werke, was weiß ich, um dabei zu lernen, wie viel Freude es machen kann, so großzügig zu sein. Wenn du jetzt aber sagst, eigentlich habe ich überhaupt nichts, ich habe überhaupt nichts, was ich teilen kann, und von dieser Großzügigkeit von Gott kriege ich nicht viel mit, dann glaube ich auch, dass es Zeiten im Leben gibt, wo man sagen muss, es ist in Ordnung, dass ich gerade um mein Überleben kämpfe und ich muss jetzt nicht irgendwie noch mir einen Euro aus der sonst wo rausschneiden, sondern eigentlich ist es ja gerade das, was Paulus beschreibt, dass die eine Gemeinde für die andere sorgt, wenn die eine gerade nicht viel hat. Und dass es auch als Christ so sein darf, dass man nicht so viel hatten, auf die Hilfe von anderen angewiesen ist, ohne in dem Fall selbst Geld geben zu müssen. Und wir wollen gleich die Kollekte einsammeln. Und wir haben uns gedacht, wir machen das heute mal so. Jeder kann reinschmeißen, was er möchte und was geht, was ihm Freude macht. Und wer was braucht, wer gerade Geld braucht, darf sich einfach was rausnehmen. Also, ich weiß nicht, wie viel drin sein wird, wenn es bei euch vorbeikommt. Aber wir stellen es später noch da hinten hin bei der Theke. Und ich meine es ernst. Wenn ihr gerade einfach ein bisschen Geld braucht, nehmt euch da einfach was raus. Das ist, ja, wir probieren das mit dem Teilen einfach mal aus. Und generell ist es uns als Leitungskreis der Sapsauern auch wichtig zu sagen, wir wollen eigentlich mit euch, wenn irgendjemand von euch sagt, ich bin gerade in Geldnöten, eigentlich komme ich nicht über die Runden, dann kommt auf uns zu, kommt zum Beispiel auf den Johannes zu oder auf mich zu. Wir haben auch keine Unmengen an Geld, aber wir wollen gucken, ob wir es in der Gemeinde irgendwie hinkriegen, dass wir zusammenlegen. Also es wäre sehr, sehr traurig, wenn hier jemand wäre, der sagt, ich komme eigentlich nicht über die Runden. Dann lass uns lieber zusammen teilen, komm echt auf uns zu. Darüber kann man und darf man reden als Christ. Deswegen machen wir das heute. Was verdienst du? Ich würde sagen, du verdienst ein lebenswürdiges Leben. Und du verdienst zu erfahren, wie gut es tut, mit anderen zu teilen. Amen. Während wir die Kollekte rumgehen lassen, singen wir ein Lied noch zusammen.